Die größten neuen Geschäftsfelder liegen oft schon im eigenen Kundenbestand, direkt vor der Haustür.
Die beste Art, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie selbst aktiv zu gestalten.
Wegebedarf. Bank neu denken. Der Podcast für mutige Firmenkundenbankentscheider, die neue Wege gehen wollen und können.
Es geht um mehr Nutzen, mehr Lebensqualität und mehr Ertrag für alle. Banknutzer, Bankinhaber, Bankmitarbeiter und die Bank selbst.
Aus eigener Erfahrung als Unternehmer, als Wegbegleiter von über 250 Firmenkundenbanken in Deutschland, Österreich und Schweiz und Member der Big Banking Innovation Group, lädt dich Ulrich Zimmermann ein, gemeinsam deine Firmenkundenbank neu zu denken und eine neue Beratungs- und Führungskultur mit Leben zu füllen.
Beratung mit 100% Nutzen macht Berater und Bank wertvoll, unverzichtbar und zukunftssicher.
Wegbegleitung zu mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag für alle.
In dieser Folge geht es um eine einfache, wirtschaftliche und hochinteressante Frage. Wo entstehen für Sparkassen und Genossenschaftsbanken neue Geschäftsfelder, ohne dass dafür erst ein neues Produkt erfunden werden muss? Meine einfache Antwort ist, diese Geschäftsfelder liegen meist schon im eigenen Kundenbestand, direkt vor der Haustür. Bei den Kunden, die ähnliche Fragen haben, bei den Unternehmern, die etwas suchen, bei den Firmen, die eine Lösung schon entwickelt haben, bei den Investoren, die Kapital, Flächen, Vertrieb, Energie, Nachfolge oder Partner brauchen. Wir haben die schon alle. Das Geschäft ist schon da. Die Unternehmer sind schon da. Die Ideen sind auch schon da. Was ganz häufig fehlt, und darin liegt die große Chance regionaler Banken, ist die Verbindung. Wenn Banken sich als Netzwerk verstehen, es sind Genossenschaftsbanken, ihr seid Sparkassen, ihr kennt eure Leute. Aber wir machen immer singuläre Geschäfte, immer einer mit dem anderen. Und der große Blick für das Übergreifende, da liegt massenhaft Geschäft. Und deswegen mag ich mal in dieser Folge exemplarisch drei Beispiele geben. Das erste ist eine PV-Anlage auf einem Golfplatz. Das zweite ist ein Oldtimer-Reparaturbetrieb und dessen Nachfolge. Und das dritte ist ein Spezialbetrieb mit technischen Lösungen und ein Heizungs- und Sanitärgroßhändler, der genau solche Lösungen für seine Kunden sucht. Alle die drei Beispiele haben eines gemeinsam. Das neue Geschäftsfeld ist dort entstanden, wo die Bank über den einzelnen Vorgang hinausgedacht hat. Wo wir komplexer und breiter gedacht haben und nicht nur singulär in dem aktuellen vorhandenen oder nicht vorhandenen Kreditantrag. Herzlich willkommen zu Bank Neudenken. Ich bin Ulrich Zimmermann, Vorstand der 100-plus Unternehmer-Community, eine Genossenschaft und Initiator von Bank Neudenken. Auch Buchautor des Buches Die Ein-Tage-Woche, wirklich erfolgreiche Unternehmer haben Zeit und des neuen Buchs Unternehmer Reset, das Unternehmen läuft und dein Leben auch. In den ersten beiden Folgen ging es um die strategische Chance regionaler Banken, um die Frage, warum Finanzierung für Unternehmer mehr ist als Kapital, Zins und Sicherheit. Und heute geht es darum, wie wir aus den bestehenden Kundenbeziehungen neue Finanzierungs-, Absicherungs- und Anlagegeschäfte entstehen lassen können, ohne Produktdruck und vor allen Dingen durch mehr Relevanz, durch breiteres Denken. Und der entscheidende Führungshebel dazu ist, dass, sind wir ehrlich, sind wir direkt, sind wir immer, nahezu jeder Firmenkundenbereich ist extrem stark mit laufendem Geschäft belastet. Kreditverlängerung, Ratings, Unterlagen, Konditionen, Sicherheiten, Prolongation, Abstimmung, Regulatorik, Abwicklung, all das ganze tatsächliche Bankhandwerk des Tagesalltags. Es bindet extrem viel Marktzeit Und deswegen kommt man ja gar nicht auf die Idee, vor lauter, ich habe ja keine Zeit, sich über mehr Geschäft, neue Geschäftsfelder Gedanken zu machen, weil man ist mehr mit den alten schon überfordert. Und genau an der Stelle haben wir einen ganz krassen Denkfehler. Ich sag's mal ein bisschen härter. Wenn ich jetzt mal die letzten 30 Jahre angucke, den Tagesalltag von Banken, dann könnte man relativ krass sagen, dass wir ungefähr 99,999% unserer Marktzeit mit Abwicklung von Tagesgeschäft beschäftigen und ganz viel davon ist Mindermargengeschäft, wo wir reaktiv gegenüber anderen Wettbewerbern anstinken müssen, wo wir auf Marge verzichten, wo wir nur den Kredit bekommen, wo wir kein Cross-Selling haben, wo wir kein Anlagegeschäft haben, kein Zahlungsverkehrsgeschäft, wo wir einfach nur gucken, dass wir gerade dann eine Kuh vom Eis kriegen. Und für zukunftsrelevantes Geschäft, für strategische Unternehmenspartner, für strategische Bankpartner haben wir keine Zeit. Also für die Kunden, die, mit denen wir auch in den nächsten 5, 10, 20 Jahren noch relevante Geschäfte machen wollen. Wie wäre es denn als wirklicher Führungsgrundsatz, und das meine ich mehr als ernst, wenn wir 10-15%, wir könnten ja mal mit 10% anfangen, 10% unserer Arbeitszeit bewusst reservieren würden für aktive Marktarbeit, für das Kennenlernen, für das Aufbohren, für das Vernetzen von für uns strategischen Partnern, von zukunftsrelevanten Unternehmern. Nicht zusätzlich nach Feierabend und nicht zwischendurch zwischen zwei Kreditvorlagen, sondern ganz aktiv und bewusst geplant. Bei irgendwie, ich sag mal, vereinfachter 40-Stunden-Woche haben wir ja nicht, aber wir tun mal so, dann wären das 4 Stunden, ein halber Tag pro Woche, den wir aktiv in den Markt investieren. Dann können wir immer noch 90% reaktiv abarbeiten mit Mindermargengeschäft und Konditionsverteidigung. Und diese Zeit, diese 4 Stunden pro Berater pro Woche, das ist eine bewusste Entscheidung der Führung, ein bewusstes Investieren in aktive Zukunftsgestaltung. Ich weiß, die Berater haben vorher auch nicht untätig auf besser Wetter gewartet. Wenn Sie zukünftig mehr Zeit in strategische Unternehmergespräche investieren, in Mehrwertrunden, in Verbindungen zwischen Kunden, dann macht es natürlich Sinn, einen Teil der bisherigen operativen Arbeit anders zu organisieren und nicht Marktfolgetätigkeiten in den Markt zu verlagern, weil es in der Marktfolge zu teuer ist. Aber unsere Berater draußen sind, glaube ich, noch teurer. Da will ich jetzt nicht an verschiedenen Dingen rumkritisieren. Das ist einfach nur meine Beobachtung. Und eine dringende Empfehlung aus 30 Jahren Vertriebserfahrung als Trainer, Berater, Wegbegleiter, Strategieberater in Banken, echt 10% der Arbeitszeit. Also, ich bin ja eh ein Mensch, ich beschäftige ja selber jede Menge virtuelle Assistentinnen, die ich mir einfach auf Bedarf zukaufe und Dinge erledigen lasse. Wenn ich das alles selber machen würde, käme ich ja selber auch zu nichts. Und ganz oft ist es so, und da gibt es auch genügend viele Beispiele, dass man deutlich billiger mit Assistenzen, mit Minijobbern und, dass man ganz viele Dinge abfrühstücken kann, die Berater einfach von diesen 10% Invest in zukunftsorientierte Unternehmer abhalten. Da kann man sicher mal einen anderen Podcast zu machen, aber deswegen lass uns mal über die 3 Beispiele referieren, um die es mir geht. Also weniger interne Schleifen und eine ganz bewusste Konzentration auf die Unternehmer, bei denen wir vermutet langfristig wirklich relevante Beziehungen und Geschäftsfelder entstehen lassen können. Keine Auszeit vom Vertrieb, sondern ein Vertrieb mit größerem Horizont. Und ein Berater, der zwei passende Unternehmer zusammenbringt, arbeitet nicht neben seinem eigentlichen Geschäft. Er investiert in seine eigene zukünftige Geschäftsentwicklung. Ein Berater, der fünf Übergeber in eine Nachfolge-Mastermind einlädt, baut eine Pipeline für spätere Übernahmefinanzierungen, für Immobiliengeschäft, für Absicherung und für Anlagen auf. Und ein Berater, der Unternehmer mit ähnlichen Energiespeicher, Ladefragen zusammenbringt, der öffnet den Raum für konkrete Investitions-, Projekt- und Beteiligungsgeschäfte, die daraus entstehen können. Und grundsätzlich, und das ist wieder eine Message an die Führung, brauchen Berater dafür Rückendeckung. 100% Zuspruch, Zutrauen, Vertrauen. Sie brauchen ein ganz klares Signal von euch Führungskräften. Nimm dir Zeit für diese Gespräche. Wir halten dir den Rücken frei. Denk über den einzelnen Vorgang hinaus. Vernetze die Menschen, wenn daraus echter Nutzen entstehen kann. Und wir vertrauen darauf, dass du dich da rein entwickelst, dass du relevante Beziehungen aufbaust und künftige Geschäftsfelder aus deinem aktuellen Bestand entwickelst. Das ist eine völlig andere Führungs- und Beratungskultur als das, was wir gerade die letzten Jahrzehnte als Vertriebskultur erlebt haben. Und die, die mich länger kennen, die wissen, dass ich bei dem Wort Vertrieb ja immer Zuckungen bekomme, weil wir haben ja einen Förder- und keinen Vertriebsauftrag. Wir sollen die Leute in ihrem Wachstum fördern und weder die Leute noch die Produkte über sie vertreiben. Und wir sollen auch keine Mitarbeiter vertreiben, sondern fördern. Der öffentliche Auftrag oder der genossenschaftliche Förderauftrag hat nichts damit zu tun, dass wir Leute vertreiben sollen. Wir setzen auf Vertrauen statt auf reine Vorgangstaktung. Wir messen nicht den nächsten Abschluss, sondern wir schauen darauf, und das ist eine andere Führungsbrille, das ist ein anderer Fokus. Wie relevant ist das auf Dauer für uns? Und jetzt gebe ich mal drei Beispiele. Neulich war ich mit einem Berater bei einem Golfclub. Die Vorstände des Golfclubs und ihre Assistenz haben sich auf die Einladung des Beraters eingelassen und sehr ausführlich darüber berichtet, was sie in Zukunft alles vorhaben. Und dann haben sie uns die Bilanzen hingelegt. Und dieser Golfclub verdiente kein Geld. Die hatten so viel Abschreibungen, dass die letzten Bilanzen alle negativ waren. Und das brauche ich gar nicht mehr erzählen. Was will man denn 7- oder 8-stellig investieren, wenn die aktuellen letzten Bilanzen alle keinen Gewinn ausweisen und keinen wirklich großen Cashflow? Was der Club aber hatte, ist große Ideen. Und ich sah schon im Beratergesicht, das wird jetzt schwierig. Da muss ich, glaube ich, mal ein wenig Schützenhilfe geben. Dafür bin ich ja auch als in der Praxisbegleitung als Berater, Wegbegleiter mit dabei. Die haben uns erklärt, dass sie riesige Dachflächen haben, auch riesige Parkplätze. Die haben 900 Mitglieder, einen extrem hohen Strombedarf mit wechselnden Strompreisen. Die haben elektrische Golfkarts, die haben die ganzen Wasserpumpen für die Bewässerung. Die wollen ökologischer werden. Da ist extrem viel Bedarf, auch für die Gastronomie, für die Werkstätten, für die Bewässerung und so weiter. Und da war die erste Idee, der Golfklopf braucht eine PV-Anlage. Und da hatten sie auch schon ein Angebot von einem Institut vorliegen. Und der Berater hat gesagt, wir gucken da weder auf die Konditionen noch sonst was, sondern wir gucken einfach, was sie generell vorhaben. Und wenn wir eine bessere Lösung finden, dann wäre die Frage, wo machen sie denn da? Müssen wir dann über die Konditionen reden oder können wir dann über die bessere Lösung reden? Und die Vorständin und ihre Assistentin haben sich für Variante 2 entschieden, was ich sowohl von dem Berater als auch von den beiden mega cool fand. Dann haben wir natürlich das Problem tatsächlich, dass wir jetzt, wenn wir die Zahlen angucken, also gefesselte Hände wären dann schon noch sehr frei. Und jetzt fängt es an, wenn wir strategisch denken. Also habe ich gefragt, okay, also gucken wir mal gerade auf den Parkplatz. Die ersten Hochrechnungen heißen, wenn wir den Parkplatz überdachen wollen mit einer PV-Anlage kostet das ungefähr 4 Millionen Euro. Also die gibt die Bilanz auf jeden Fall nicht her. Und auch der aktuelle Stromverbrauch, das würde eine Zeit lang dauern, bis man da in irgendwie vernünftige Aussichten kommen. Und dann habe ich die Vorständin gefragt, sie haben gesagt, sie haben 900 Mitglieder. Wie viele von denen hätten denn Interesse daran, aus gesparten Steuern Einkommen zu schaffen und dem Golfclub einen Gefallen zu tun? Da guckt sie mich an und sagt, ja, alle. Sag ich, okay, einverstanden. Finden wir 10. Ja, 10 wofür? Sag ich, 10 dafür, dass wir zum Beispiel diese 4 Millionen in 10 Pakete verpacken, a 400.000 Euro. Der Staat fördert Investitionen in mobile Investitionsgüter, IABs, Investitionsabzugsbeträge in mobile Wirtschaftsgüter. Und wenn 10 Leute sagen, wir investieren zusammen 4 Millionen Euro, dann darf jeder von denen alleine 50% dieser Investition von der Steuer absetzen. Der bekommt sofort bei 45% Grenzsteuersatz, weil es beim Golfclub gibt es ja nur arme Leute, bekommt sofort ca. 90.000 Euro aufs Konto überwiesen. Das wären in Summe 900.000 Euro. Die anderen 3,1 Millionen würde die Bank finanzieren über 10 einzelne Bonitäten. Jeder der 10 hätte die nächsten 10, 20 Jahre ein regelmäßiges Einkommen daraus. Der Golfclub hätte überdachte Parkplätze mit einer PV-Anlage drauf, im Sommer schattig, im Herbst ohne Laub, im Winter ohne Schnee. Und wir hätten 10 und 20 Jahre im Golfclub, eigentlich solange die Anlage funktioniert, haben wir einen fixen Preis für den Strom, weil wir den ja als Eigennutzen selber verbrauchen. Das hört sich gut an. Das kann die Bank selber gar nicht organisieren. Also der Berater, sorry, der wäre nicht auf die Idee gekommen, der denkt leider nicht unternehmerisch, weil das hat ihm noch niemand beigebracht, da kann der junge Mann nichts dafür. Aber ist ja gut, wenn man da mal was macht. Das ist schon mal ein kleiner Seitenwink, den ich in den nächsten Folgen werden wir immer mal wieder auch über meine Unternehmer-Community, die 100 Plus, sprechen. Das ist so ein klassischer Kooperationsfall. Die Bank kann sich kaum beim Golfplatz hinstellen und erzählen, so machen wir das. Aber eine andere Genossenschaft, wie zum Beispiel meine Unternehmer-Community, die kann das tun. Da könnte der Golfplatz die einladen und sagen, jo, prima, guck mal, erzähl mal, wie das funktionieren kann. Ihr habt ja da ein paar Experten zu. Wie kann das funktionieren mit IABs und wie kann man den Golfplatz damit ausstatten? Da können wir auch passende Steuerberater mitbringen. Und die Bank kann sich daneben stellen und sagen, und wir würden das finanzieren. Dann haben wir eine klare Rollenverteilung, wer hier was macht und wer für was haftet. Dann funktioniert es. Und dann kann man plötzlich, der Berater hat ein Kreditziel von netto 9 Millionen Euro im Jahr und da hätte er schon ein Drittel über dieses eine Projekt drin. Und der Gag ist, weil er, wenn er es richtig machen würde, weil er größer gedacht hätte. Er hatte große Augen und war ganz begeistert, dass man so denken kann und hat sich gewundert, warum die Frau Vorständin vom Golfclub auch große Augen hatte, weil so hatten sie auch nicht über ihre Ressourcen nachgedacht. Sie haben bis jetzt immer nur sehr eng gedacht, können wir uns das als Golfclub leisten? Was sie nicht bedacht hatten war, sie haben ja 900 Mitglieder und beim Golfclub ist die Wahrscheinlichkeit nahe, dass die meisten von denen irgendwie vernünftiges Geld verdienen und deswegen auch aus gesparten Steuern gerne einen Beitrag für den Golfclub leisten können, wenn sie daraus noch ein zusätzliches Einkommen haben. Lass es mal sacken. Und dann wäre ja klar, wir nehmen die Finanzierung mit, regionaler Anbieter verkauft die PV-Anlage, wir verkaufen den Speicher mit und finanzieren den mit, da hängt die Ladeinfrastruktur dran, andere regionale Kunden, die wir einbinden können. Wir haben die Dachsanierung, die technische Vorbereitung, diese aufgeständerte Anlage über den Parkplätzen, die Leitungen, die Netzanbindungen, Betriebsmittel. Das sind alles Sachen, 4 Millionen Invest in die Region, die plötzlich möglich werden, weil wir über den Tellerrand hinausdenken bei einem Kunden, den es eh schon gibt. Neben dem, dass wir natürlich die Absicherung mitverkaufen, Grundsatz heißt es ja immer, es wird da abgesichert, wo finanziert worden ist, weil es die gleiche Interessenslage hat. Und wenn wir das in Paketen denken, dann machen wir eben die technischen Anlagen, die Haftung, den Ertragsausfall, die Betreiber- und Haftungsrisiken und all das, was da reinkommt, das gehört selbstverständlich inklusive der Liquiditätsreserven und des Abwicklungskontos aus einer Hand in die Bank, die das finanziert. Und dann haben wir natürlich noch, weil es dürfte ja, wenn wir so eine Veranstaltung machen, die Unternehmer-Community stellt es vor, die Bank bietet an, das Geschäft dann abzuwickeln. Und dann haben wir plötzlich 10 regionale Unternehmer, die eine Bank kennenlernen, die feststellen, die denken ja cool um die Ecke. Da könnte ich ja auch mal hingehen. Komisch, oder? War das nicht gerade Bestand? Jo. Gelästert. Ist ein bisschen piekst, muss ich ja immer mal wieder. Zweites Beispiel. Aber ich glaube, ihr habt verstanden, worum es da geht. Einfach den Horizont erweitern, nicht das einzelne Thema sehen, sondern wer sind denn die Stakeholder in dem Thema und wie können wir die dann einbinden? Und das ist genau die Überleitung zum zweiten Fall. Ein echter Kunde von mir, der wegen Übernahmethemen kam und der hat einen Oldtimer-Reparaturbetrieb der macht amerikanische V8. Der Unternehmer ist ein sehr pfiffiger, sehr fleißiger Kerl in meiner Alterslage und er würde gerne an seinen Anfang 30-jährigen Mitarbeiter übergeben. Ich nehme jetzt einfach mal nicht Echtzahlen, sondern gerundete. Wir tun mal einfach so. Der klassische Fall. Der Laden wäre, tun wir mal hier in der Theorie so, 1 Million Euro wert. Da kommt der 34-Jährige mit 4.300 Euro brutto, 2 Kinder und einem Eigenheim, was er noch am Abbezahlen ist, die nächsten 30 Jahre. Da brauchen wir bei der Bank schon gar keinen Kaffee bestellen. Weil da brauchen wir uns keine Zahlen angucken. Der Bub hat kein Eigenkapital, der verdient brutto zu wenig, der hat auch keinen Track Record. Hat er nicht. Aber was die haben, ist einen sehr, sehr speziellen Markt. Zu denen kommen europaweit wirklich, ich sage das positiv, echt Fettbretter. Leute mit großen Oldtimer-Sammlungen. Die haben alle Spaß am Fahren, aber nicht am Schrauben. Das haben die. Die haben alles, was man braucht. Aber wenn der Unternehmer in Ruhestand geht und der Nachfolger aus finanziellen Gründen nicht übernehmen kann, dann sind nicht nur ein paar Arbeitsplätze weg, sondern dieser ganze Markt. Schade um ein regionales Unternehmen. Und jetzt wäre die Frage, was machen wir denn jetzt? Also Eigenkapital haben wir keins. Und leisten kann er sich das auch nicht. Das ist ja krass. Erinnert euch an Folge 2, da haben wir über Strukturen gesprochen, nach dem Motto, die wichtigste Frage ist vorher. Also wenn wir jetzt über 1 Million Kaufpreis reden, müsste dieser Nachfolger, müsste ja, wenn er das selber kauft, privat kauft, die GmbH-Anteile für 1 Million, müsste er ja, ihr kennt die Rechnung, 1,8 Millionen aufbringen an Gehalt, an Verdienst, an Gewinnausschüttungen, die er dann noch versteuern muss, 800.000 ans Finanzamt überweist, um dann 1 Million Kredit zurückzuzahlen. Also da braucht man nicht lange rechnen, dass das dünnes Eis wird. Also so funktioniert es nicht. Also denken wir mal anders. Und wir haben ja jetzt von der PV-Anlage schon eben schon gelernt, wer sind denn die Stakeholder? Dann habe ich dem Unternehmer gesagt, du, ruf mal deine Kunden an. Die wollen ja, dass der Nachfolger übernimmt. Und sag denen, dass wir eine Genossenschaft gründen. Eine Genossenschaft, die die GmbH kaufen wird. Aus zwei Gründen. Wenn wir eine Holding bauen und der Nachfolger im Wesentlichen die Anteile dieser Genossenschaft hält, dann kauft die Genossenschaft die GmbH Und weil die GmbH, deren 100% Tochterfirma der Genossenschaft ist, kann die ihren Gewinn nur mit 1% versteuert an die Genossenschaft ausschütten. Das heißt, der Nachfolger muss nicht mehr 1,8 Millionen Euro Gewinn produzieren, sondern nur noch 1 Million 10.000. In Anführungszeichen nur noch. Das sind aber mal von unten nach oben, hätten wir 80% Aufschlag oder von oben nach unten 45% Entlastung. Das kann man hinkriegen. Und warum denn Genossenschaft und warum die Anrufe bei den Kunden? Weil ich dem Unternehmer gesagt habe, die Leute, die die Autos repariert haben wollen, die haben ein extrem hohes Interesse, dass der Nachfolger den Betrieb übernimmt. Und dann hat er 3 Leute angerufen und gesagt, du, nur mal eine Grundüberlegung, würdest du 20, 30, 40, 50.000 Euro als investierendes Mitglied in die Genossenschaft einlegen, mit der mein Nachfolger die Firma kauft? 3 Anrufe, 3 Ja. Auf jeden Fall, wenn der dann übernimmt, dann machen wir das. So, lassen wir das mal 4, 5, 6 Mal machen und tun wir mal so, als hätte man eine 250.000 eingesammelt. Mit einer 250.000 Eigenkapital von investierenden Mitgliedern kann jetzt der Kollege zur Bank gehen und sagen, hier ist eine Genossenschaft, da ist eine 250.000 drin. Und jetzt würde ich gerne 1 Million finanzieren und die GmbH kaufen. Das wird was, oder? Dann haben wir noch die Bürgschaftsbank und dann kann der Nachfolger loslegen. Und jetzt haben wir eine Lösung, die für alle sicherer ist, wo alle Beteiligten ein Interesse daran haben, dass es funktioniert. Und wir haben die Last von den Nachfolgeschultern auf ein paar mehr Schultern verteilt. Und die müssen alle nicht ihr Geld zurückhaben so schnell. Die Bank wird zuerst bedient und dann die anderen. Und dann kann man ja denen, die investierende Mitglieder sind, ein paar Vorteile schaffen, dass die ihre Autos schneller repariert kriegen als die anderen. Und das ist eine Überlegung, die ich bis jetzt in keiner Bank gesehen oder gehört habe. Wie binden wir, das kann ja sein, in dem Fall waren es die Kunden. Es könnten ja auch die Lieferanten sein, die einen guten Kunden verlieren. Oder es könnten die Mitarbeitenden sein, die einen guten Arbeitgeber verlieren. Und über die Beteiligung an einer gemeinsamen Genossenschaft als Holding Vehicle. Eine Genossenschaft ist ja mega beherrschbar. Man braucht nur 3 Leute und die Spielregeln sind seit 150 Jahren klar. Und jeder, wenn ihr Genossenschaftsbanken seid, dann versteht ihr das auf jeden Fall, wie Genossenschaften funktionieren, dass das ziemlich easy peasy ist. Und wenn ihr Sparkassenhörer seid, dann wisst ihr, wie Genossenschaftsbanken funktionieren. Und dann ist es ein mega gutes Finanzierungsvehikel, weil wir für alle das Risiko senken und das Engagement erhöhen. Und dann überleg jetzt mal parallel, wie viele Unternehmen würdest du die Nachfolge dadurch ermöglichen, dass die nicht zumachen müssen, sondern jetzt ein Mitarbeiter oder mehrere gemeinsam eine Nachfolge antreten können, wenn die nicht schlaflose Nächte haben, weil sie die Kiste wegen Eigenkapitalmangel und wegen extrem hohen Leistungszwängen nicht gerockt bekommen können. Da kann man mal einfach dem Verstand den Raum geben und sagen, ja stimmt, ich habe das Vehikel ja schon, die Kunden haben wir, den Markt haben wir. Vielleicht die Kompetenz noch nicht, aber die kann man sich aneignen. Da sind wir wieder bei einer Kooperation mit unserer Community. Wir haben Leute, die das permanent und andauernd machen. In unserer Community hat jeder eine Holdingstruktur. Wenn man fragt, also wir vergleichen keine PS, aber wenn man die Leute fragt, wenn die abends am Tisch sitzen, wir hatten wie viele Firmen, wie viele Rechtsformen, unter 3 bis 5 niemand, weil die das in- und auswendig spielen. Die hätten es natürlich auch ganz gerne, wenn Banken das verstehen würden. Und jetzt haben wir wieder ein Vehikel, wo wir sagen können, es ist schon da. Wir brauchen es nur anwenden und das Prinzip dahinter erkennen, dass wir das Thema, ich kann mir es leisten und ich sammle Eigenkapital ein und warum investierende Mitglieder, das muss ich vielleicht noch erklären. Es gibt ja bei Genossenschaften grundsätzlich 2 Arten von Mitgliedern, die ordentlichen Mitglieder mit Stimmrecht und die investierenden Mitglieder ohne Stimmrecht. Und natürlich wollen wir nicht bei dem Nachfolger, dass da jeder mit rumquakt und ordentliches Mitglied ist und den von seinem Geschäft abhält, sondern wir wollen der eine Finanzierungsstütze hat und seine eigene Entscheidung treffen kann. Der wird Vorstand in dieser Genossenschaft und ist Geschäftsführer in der GmbH. Und die investierenden Mitglieder werden einmal im Jahr bei der Mitgliederversammlung informiert. Ohne Stimmrecht. So, und jetzt können wir wieder gucken, wie viel Geschäft entsteht dann, wenn wir zugemacht hätten, gar keins. Und jetzt haben wir das ganze Programm von, wir haben Kompetenz bewiesen, wir sind relevant gewesen, ohne uns wäre es nicht gegangen. Mit der Idee können wir ganz viele Unternehmen in die Übernahme begleiten, wenn wir das denn wollen. Und dann haben wir von Anlage bis. Und der Verkäufer kann dann sein Geld hier anlegen. Der hat mit uns gerade eine Stiftung gemacht. Und da packt man die Kohle rein. Und dann kann der ohne Wegzugsteuer zahlen zu müssen, weil er ja noch ein Teil auch mit in der Genossenschaft auch mit unterwegs sein kann und einen Teil der GmbH-Anteile behält und der Nachfolger das nach und nach übernimmt, kann der sich ohne Wegzugsteuer auch im, der will in den Süden auswandern und gelegentlich herkommen, dann kann der das machen. Und so hast du, glaube ich, verstanden, dass das mit Kunden, die schon da sind, wenn wir auch wieder breiter gucken als nur der Kredit mit dem einen, der wäre sofort alle Daumen nach unten gegangen. Da brauchen wir, wie gesagt, noch nicht mal einen Kaffee bestellen. Drittes Beispiel. Auch wieder Echtfall. Ich bin mit einem Berater unterwegs, morgens bei einem großen Heizungssanitär-Großhändler, der sich als sehr innovativ darstellt, der hier Vertrieb, da eine Filiale, da was, ein sehr agiler Laden, alles gut, gutes Gespräch. Nachmittags bin ich mit einem anderen Berater unterwegs, der in einem Spezialbetrieb unterwegs ist, die machen elektrische Fußbodenheizungen für Bäder, das irgendwie haben die da ein Patent drauf und das ist super gut. Und der sagte, er braucht händeringend jemand, der den Vertrieb macht. Der hat jetzt ewig lang reingebastelt und viel Geld investiert und er suchte Vertriebspartner. Jo, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit deiner Meinung nach, dass die beiden Berater in der Bank darüber gesprochen hätten? Die Wahrscheinlichkeit ist unter Null, oder? Schade. Beide sind Kunden der Bank. Bei beiden wissen wir, was sie suchen. Wir bräuchten die nur vernetzen. Der eine wird sich über ein cooles, patentiertes Produkt freuen und der andere über einen großen Vertriebspartner mit einer großen Reichweite. Und was passiert im Tagesalltag? Nichts. Nichts. Mal angenommen, er hätte sowas wie alle paar Wochen mal in einer Vertriebstagung sowas wie nehmen über 10%, wir nehmen jetzt mal 10 Minuten. Wir nehmen 10 Minuten und machen eine Mehrwertrunde. Und der eine sagt, ich war letzte Woche bei einem Spezialunternehmen, der ein tolles Patent hat auf so elektrische Fußbodenheizung für kleine Bäder. Hat jemand einen Vertriebskanal für den? Und da hätte andere Berater sich melden können und sagen, ja cool, hab ich, da war ich letzte Woche, der sucht sogar. Der ist immer ganz spannend, wenn der Innovationen findet. Match, next. Das ist jetzt kein bezahltes Geschäft. Aber kannst du dir vorstellen, welchen Eindruck das macht, wenn wir das systematisch Leute miteinander vernetzen? Ich meine, für die Genossenschaftskunden, das sind alles Mitinhaber eurer Bank. Und für die Sparkassenleute, öffentlicher Auftrag, das sind alles gemeinsame Steuerzahler, die indirekt euch als öffentlichen Träger mithalten. Wäre das jetzt so schlimm, wenn wir die mal zusammenbringen würden und wenn wir ein wenig unserer Zeit da rein investieren würden, zu sagen, komm Leute, alle paar Wochen machen wir genauso mal 10 Minuten, eine halbe Stunde, eine Stunde. Das kann man natürlich auch im Größeren machen mit der Bank, mit Kunden organisieren, aber der informelle kurze Dienstweg, ich kenne einen, der sucht das und das, ich suche einen, der braucht das und das. Da ist einer, der hat ein Riesengrundstück, braucht das einer. Zumindest aus meinem Erfahrungshorizont glaube ich zu beobachten, dass das aktuell nicht stattfindet. Massivste Potenzialverschwendung. Würde ich mal so sagen. Aber alles gut. Also, die dritte Idee wäre, nicht nur wie eben mal über den berühmten Tellerrand rausgucken, was ja ganz viele Berater von sich behaupten, dass sie das den ganzen Tag tun. Aber in Realität findet es so eigentlich nicht statt. Gemeint ist immer, wir wollen Cross-Selling verkaufen, deswegen mögen das Unternehmer schon von der Formulierung nicht. Aber wenn wir das wirklich machen würden, dass wir über den berühmten Tellerrand rausgucken, über unseren normalen Horizont und nicht nur das einzelne Produkt sehen, sondern was ist denn da für eine Gemengelage, für eine Vernetzungslage dahinter, wie bei dem Golfclub oder wie bei den Kunden der Oldtimer-Werkstatt oder wie bei dem Thema mit dem, wer sucht denn einen Vertriebskanal oder wer sucht denn innovative Produkte. Das mag jetzt Zufall gewesen sein, aber ich weiß nicht, warum, wenn ich bei Unternehmern dabei bin, warum ich immer die Zufälle finde. Das ist relativ einfach, weil ich da hingucke. Das hat mit meinem Know-how nichts zu tun. Das ist nur kindliche Neugier zu sagen, okay, wie kann ich dem weiterhelfen jenseits vom Produkt? Das ist eine Grundhaltung. Und die kann man in der Führung fördern. Die kann man bei Beratern, die helfen alle gerne, wenn man sie denn lässt. Also wenn die Bank die Interessenslage erkennt, wenn wir sortieren, wer sind unsere strategischen Unternehmer, dann öffnen wir einen Raum. Und das wäre auch wieder so ein Thema Kooperation potenziell mit der Unternehmer-Community, die 100+. Die kann da eine gute Ergänzung sein, weil wir können, das machen wir ja den ganzen Tag, so Prozesse moderieren, Leute einsetzen, Vernetzungen herstellen. Das ist ja der innere Wert unserer Community. Da schreiben wir gerade sogar eine AI-Lösung für. Wer müsste mit wem eigentlich welche Geschäfte machen, damit wir das, obwohl die meisten kenne ich ja auswendig, und da machen wir den ganzen Tag nichts anderes wie der eigentliche innere Wert. Habe ich auch einen Podcast zugemacht im Mehr und Wert Podcast, die Folge Nummer 7 oder 8, der innere Wert einer Community, wo ich das an einem Beispiel mal durchexerziere, dass ein Mitglied tatsächlich mit 15 anderen im Geschäft ist, weil ich die alle miteinander bekannt gemacht habe, zu sagen, ihr müsst reden, ihr müsst reden, ihr müsst reden. Und das kann jeder Bankberater. Wir können das ja schon beibringen. Und wenn ihr als Bank darüber nachdenkt, ihr müsst ja gar keine eigene Community-Struktur aufbauen, wir sind ja extra eine Genossenschaft, damit es leicht wird, sich zu beteiligen. Da muss man genau nichts neu erfinden. Wir haben schon alles. Die Bank bleibt die Bank und die Community ist die Community. Und gemeinsam rocken wir wesentlich mehr, als wenn das jeder wieder versucht, alleine aufzuziehen. Da hat die Bank keine Kapazitäten und in der Regel keine Vorerfahrung mit. Also nochmal zur Kernbotschaft. Die größten Geschäftsfelder liegen für meine Begriffe immer schon im eigenen Kundenbestand. Und die entstehen dort, wo eine Bank nicht eine einzelne Anfrage bearbeitet, sondern wirklich hinguckt, wo sind die Interessen, wo sind die Lösungen, wo sind die Menschen, die man miteinander dazu verbinden kann, um eine Lösung zu finden. Und bei der PV-Anlage auf dem Golfplatz entsteht aus einem Kredit ein Beteiligungs-, Energie- und Anlageprojekt, quasi auch für den CRM-Bericht des Golfclubs, ein cooles Markenzeichen. Der wird uns ewig dankbar sein, dass wir die Idee hatten. Aus dem Oldtimer-Reparaturbetrieb wird aus der Nachfolge tatsächlich ein Beteiligungs-, Finanzierungs- und Vermögensprojekt, weil plötzlich haben die Oldtimer-Fahrer auch noch einen Anteil an ihrer eigenen Oldtimer-Werkstatt. Wie geil ist das denn? Und bei dem Spezialbetrieb mit Heizung und Sanitär entsteht aus einer Verbindung durchaus ein Vertriebs-, ein Wachstums- und Finanzierungsthema für zwei Unternehmen. Also alle drei Fälle zeigen, und da könnte man ja noch mehr finden, das Geschäft liegt vor der Tür. Es ist nicht weit weg. Die Frage ist, ob ihr das seht, ob die Bank das sieht, ob die Berater das sehen dürfen, ob die das sehen sollen, ob die die Rückendeckung dafür haben, da aktiv zu werden, ob sie Marktzeit dafür nutzen dürfen, solche Geschäfte grundsätzlich zu entwickeln, ob Berater über ihre eigenen Kunden hinausdenken dürfen oder sollen. Und das ist ein Blick, der wichtig ist, mit Blick auf Vorstand und Firmenkundenleitung, dürfen, sollen, können eure Leute das. Und da Und da brauchen wir keine Riesenräder drehen. Das ist ja quasi für nichts, für Nullinger, für nada, für nix. Da kann man sofort in Aktion gehen. Ohne Software, ohne Investitionen, ohne Riesenberatungsmandate. Das liegt auf der Straße, vor der Tür. Also von daher, in der nächsten Folge will ich ein Stück weit nochmal weitergeben. Was passiert denn in Folge Nummer 4 unserer kleinen Serie, wenn wir jetzt vom einzelnen Fall, wie wir sie heute beleuchtet haben, mal über die regionale Ebene gehen? Wie viel Geschäft würde denn da entstehen? Wie relevant würden wir denn in der Region werden, wenn wir Unternehmer zusammenfassen, die dieselbe Herausforderung haben? Bleiben wir mal nur mit einem Feld bei Energie, bei Speicher, bei Ladeinfrastruktur. Es kann auch Nachfolge sein, Kapital, es können Flächen oder Vertriebsthemen sein. Wenn wir mal hingucken, welche Unternehmer haben denn gerade welche gleiche Interessenslagen und wie vernetzen wir die denn überregional miteinander? Und da können so Sachen rauskommen wie Energiegemeinschaften, Nachfolgemasterminds, Unternehmerkapitalkreise, regionale Beteiligungsmodelle und. Und genau die gucken wir uns in der nächsten Folge an, die dann heißt, neue Lösungen entstehen dort, wo Unternehmer, Bank und Region gemeinsam denken. Also, bis dahin, bleib neugierig und bleib an den strategischen Unternehmerpartnern dran. 10% der Netto-Marktzeit, 10% der Arbeitszeit deiner Leute sollten wir für strategische Finanzpartner reservieren. Und vielleicht die ergänzende Frage an unsere Berater: Welche zwei unserer Kunden müssten eigentlich dringend mal miteinander sprechen? Hab eine gute Zeit.
Brauchst du noch mehr Impulse? Noch mehr Wegbegleitung? Willst du deine Firmenkundenbank mutig zu mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag für alle führen? Zum Stabilitätsanker der Region machen?
Wegebedarf, Bank neu denken. Der Podcast für mutige, innovative Firmenkundenbankentscheider, die neue Wege gehen wollen und können.
Nutze gerne unsere Entscheider-Workshops, um dich mit anderen mutigen Entscheidern, Ulrich Zimmermann und weiteren Mitgestaltern der Big Banking Innovation Group auszutauschen und gemeinsam eine neue, 100% nutzenorientierte Beratungs- und Führungskultur mit Leben zu füllen. Mehr Nutzen, mehr Lebensqualität und mehr Ertrag für alle.
Die Termine der Entscheider-Workshops findest du in den Shownotes. Morgen kann kommen. Dein Weg wird viel leichter mit jemand an deiner Seite, der den Weg schon gegangen ist.